Vielleicht eine Illustration zu diesem Gedankengang. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe über Barbara Johnson und ihre Arbeit über die Gefangene in den USA. Barbara Johnson ist eine der Lieblingsschülerinnen von Paul de Man, die Lieblingsschülerin von Paul de Man gewesen und eine der Konstruktivisten erster Stunde. Und da gab es ja folgende Geschichte, dass eine Gruppe von Gefangenen in einem Gefängnis wurde ihr Recht anerkannt, auf einem bestimmten Platz zu rauchen. Und sie waren empört und haben dagegen protestiert. Allerdings war es so, dass sie wenig Geld hatten. Und damit sie einen Rechtsanwalt anrufen, haben sie sich zusammengetan in einer Gruppe. Und diese Gruppe wurde dann vertreten von dieser Rechtsanwalt. Nun ist es halt so, dass nach amerikanischem Gesetz eine Gruppe kein Recht hat, zu prozessieren. Ja? Weil die Verfassung bezieht sich nur auf den Einzelnen. Das heißt, damit überhaupt ein Prozess in Gang kommen kann, muss eine sich zeigen, der eine Person ist. Allerdings gibt es reale Personen nach amerikanischem Recht. Reale Personen sind diejenigen, die real existieren, das sind reale Menschen. Und es gibt fictional persons, fiktive Personen. Fiktive Personen sind zum Beispiel Gesellschaften, Firmen. Also, sie haben sich konstituiert als eine fiktive Person. Also als Interessengruppe, die gemeinsam rauchen. Okay. Dann wurde ihnen dieses Recht aberkannt, weil sie haben gesagt, dass die fiktive Person muss sich früher konstituieren als diese Interesse dieser fiktiven Person überhaupt sich umgetan hat. Ja? Das heißt, es muss ein Firma immer schon sein, als Subjekt, damit diese Firma bestimmte Interessen hat, die dann verletzt werden können. Ja? Wenn aber eine fiktive Person nicht existiert, also bevor überhaupt sie klagt, dann kann es auch nicht sein, dass die Interessen dieser fiktiven Person verletzt werden können, weil sie existiert nicht, kein Interesse. Das heißt, diese Leute haben Interesse zu rauchen nur als physische Person, als reale Person. Als eine fiktive Person haben sie kein Interesse zu rauchen. Wenn sie zum Beispiel früher noch eine Gemeinschaft gebildet haben und darauf und so weiter, dann könnte man und das sicherlich, wie Sie sehen, ist ein deridianische Frage. Das heißt, wann und wie konstituiert sich die Person? Also muss die Person zunächst einmal existieren, damit ihr bestimmte Vorgänge und Interessen zugeschrieben werden können, oder die konstituiert sich dadurch, dass diese Interessen sozusagen verletzt werden. Sozusagen ist das Subjekt in Bezug auf seine Interessen primär oder ist das Subjekt in Bezug auf seine Interessen sekundär? Und Barbara Johnson hat ein Gutachten für das Supreme Court geschrieben, das sie vorgelesen hat. Und ich habe das zugehört, dem zugehört beim Hamad in der Zeit. Und das war so fast 4,5 Stunden Text, der angefangen hat mit minutiösen Analysen von einigen Gesichtern von Malarbe, die ja eben gezeigt haben, dass das poetische Ich, ich ja, erst dann entsteht, wenn dieses Ich sozusagen verletzt wird. Ja? Sozusagen das Traum ist primär und das, was traumatisiert ist, ist sekundär. Ja? Es ist nicht so, dass zunächst einmal Subjekt ist oder ein Traum. Sondern Subjekt ist, entsteht in Folge des Traumas. Zunächst einmal kommt die Privation. Ja? Also man verliert etwas, lässt er nicht leben. Und nach der Privation kommt die Privatisierung, ja, sozusagen. Dann wird sozusagen das Privatum und das Private und das Subjekt des privaten Rechts überhaupt durch diese Traumata, durch diese Privation etabliert. Und nach dieser ganzen Ableitung aus Mallarmé ist er übergegangen direkt zu diesen Gefängnissen und der ganzen Problematik. Man hat sicherlich die Möglichkeit verteidigt, dass der fiktive Person sich konstituiert hat, gerade durch die Privation sozusagen des Rechts zu rauchen, ja, gemeinsam zu rauchen. Das zeigt sozusagen das Anwendungsgebiet der Dekonstruktion im praktischen Amerika. Das heißt, immer dort, wo es ein gewisser Ausgleich möglich ist oder intensiviert ist oder auftauchen kann oder vorgesehen wird, zwischen realen Personen und fiktiven Personen. Ja? Oder ein Raum entsteht, eine gewisse Austauschbarkeit zwischen Fiktion und Real. Dort ergibt sich die Möglichkeit, das Recht des Fiktiven oder das Recht des Erdachten, ja, und so weiter gegen das Prinzip Realität zu verteidigen. Und das ist sozusagen das, was in diesem Fall geschah. Also die fiktive Person ist nicht irgendwie defizitär in Bezug auf die reale Person. Ja. Das ist etwas, was sicherlich mit der alten Streit zu tun hat, dass wenn der Gott die Tatsache, dass Gott nicht existiert, falls er nicht existiert, ja, ist das sozusagen, macht diese Tatsache den Gott weniger vollkommen oder nicht? Ja, das heißt, ist die Existenz und Sein eine Art Vollkommenheit, sodass ich sagen kann, dass wer nicht existiert, ist auch nicht vollkommen. Oder man kann vollkommen sein, ohne zu existieren. Sicherlich ist sowohl Husserl wie auch Derrida der Meinung, dass Existenz zur Vollkommenheit nicht gehört. Das heißt, die Person Gottes kann durchaus fiktiv sein. Was heißt fiktiv sein? Das heißt, in der Sprache nur anzutreffen sein. Aber die reale Person können letztendlich auch nur in der Sprache angetroffen werden. Ja, das heißt, die Sprache ist so ein Neutralisierungsfeld, auf dem wir auf den realen und fiktiven Personen mit gleichem Recht ausgestattet sind. Und erst dieses neutrale Terrain eröffnet für Derrida die Möglichkeit einer Konversation mit dem eigenen Doppelgänger, also einer fiktiven Gestalt, aber auch jede Art Konversation überhaupt, als sozusagen Besetzungsfeld. Ja, das habe ich ja zitiert, diese Geschichte noch einmal, glaube ich, einmal habe ich die erzählt, um zu verdeutlichen, sozusagen, ja, auf welche Weise diese relativ abstrakte Figur auch eingesetzt werden kann als Also dann würde ich es mitwirken. Als Medien würde ich es auch sehen. Also juristisch.
Also was mich nochmal interessieren würde, wäre dieser Bruch zwischen diesem Universalen und dem Singulären, weil es scheint ja schon, also ich glaube, Derrida hat sich ja schon irgendwie so zur Aufgabe gemacht, diese Metaphysik zu stoppen, aber wieso, also wieso nimmt er diesen Bruch so ernst und versucht es sozusagen in der Metaphysik selbst, also die Metaphysik in der Metaphysik selbst zu stoppen, dadurch, dass er dieses Universale, also wieso macht er nicht vorher Stopp, wieso sagt er, Wieso nimmt er diesen Übersprung so ernst?
Na gut, weil er von einem Einwand sozusagen bezaubert ist. Ja? Und dieser Einwand ist wirklich relativ mächtig, oder klingt zumindest so. Dass man sagt, das, was man ausschließt, ist man davon abhängig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, es gibt Physik und es gibt Metaphysik, ja, und dann sage ich, es gibt aber nur Physik, ja, und Metaphysik ist eine Erfindung, ja, dann bleibe ich in Schema Physik, Metaphysik immer noch gefangen. Das heißt, der Einwand besteht darin, dass wenn ich in der Situation einer Wahl, die mir angeboten wird, diese Wahl tatsächlich treffe zugunsten einer Möglichkeit oder einer Option, bleibe in der Gefangenschaft. Das allgemeine Schema. Ich akzeptiere dieses Schema. Und das bedeutet, ich akzeptiere eigentlich die Metaphysik nur in diesen naiven Universum. Dann sagt Derrida, um das dem zu entgehen, muss man versuchen, diese Option selbst außer Kraft zu setzen. Ja, das heißt, eine Möglichkeit eines Denkens finden, das sozusagen in Bezug auf diese Option selbst immun bleibt, sodass man nicht zu mir sagen kann, entweder oder. Ja, so. Und dann sagt er, diese Textualität, ja, als ein gemeinsames Terrain zwischen Physik und Metaphysik, gibt die Möglichkeit zu sprechen, über etwas zu sprechen, wo man unter diesem Druck eine Wahl zu treffen nicht mehr steht.
Aber es sieht schon so aus, als ob er es sozusagen als einen Stoff der Metaphysik bezeichnet, aber als ob es dann doch die Metaphysik par excellence ist, weil man kann damit ja definitiv überhaupt nichts anfangen.
Was? Dem würde ich total zustimmen. Also ob man sagt, das sind Teile der Metaphysik, wie auch immer, aber sicherlich ist es so, dass er letztendlich die Textualität oder der Text ist der neue Name der Metaphysik. Ja, das ist gar keine Frage. Es ist ein neuer Name der Metaphysik, weil es alle sozusagen vulgäre, primitive Zeichen der Metaphysik hat. Nämlich, er ist da, aber nicht zugänglich. Ja, das ist so eine, ja, was ist die Metaphysik? Es ist, also Gott ist zwar da, ja, aber nicht zugänglich. Ja. Und dann kann man sagen, es gibt atheistischer Einwand, wo man sagt, na gut, nicht zugänglich, da reden wir nicht darüber. Dagegen gibt es einen metaphysischen Einwand, was heißt, reden wir nicht darüber. Wenn du sagst, wir reden nicht darüber, du redest schon darüber. Ja? Also irgendwie ist es schwer zu vermeiden, darüber zu reden. Aber wir reden zwar darüber, es ist unzugänglich, ja? Das ist die Metaphysik. Nun, in diesem Sinne ist die Textualität ein Ort des Metaphysischen, insofern, dass man darüber redet, ja, man redet, Derrida redet darüber, redet über Anfang vor dem Anfang, Ende nach dem Ende, etwas, was kommt, aber nicht anwesend ist, nur immer im Kommen und so weiter. Was ist das? Ja? Das ist das, was Weil man dann auf der einen Seite reden kann, was auf der anderen Seite aber für Betrachtung und Erlebnis unzugänglich bleibt. Und das ist nichts anderes als eine ganz primitive, ganz alltägliche Bestimmung des Metaphysischen. Ja? Das, was wir gemeinhin unter der Metaphysik verstehen. Überhaupt alle diese Kämpfe gegen die Metaphysik und so weiter, das sind mehr als naiv. Ende der Metaphysik und so weiter, wer hat sowas gesehen? Der Punkt ist der, dass wenn man Metaphysik, ist der Raum der Metaphysik, das Metaphysische, also jenseitige und so weiter, ist Raum, von dem man sprechen kann, was man nicht erfahren kann. Man kann das Ende der Metaphysik auch nicht erfahren. Ja. Man kann über das Ende der Metaphysik reden, genauso wie man über die Metaphysik generell reden kann, kann man auch das Ende der Metaphysik reden, das ist klar. Aber man kann es nicht erfahren, man kann es nicht bestätigen. Ich glaube, das war sogar bei diesen Gesprächen Our Judgment Show. Ja. Ich habe damals interveniert in allgemeinen Gesprächen mit der Frage, fast alle Studenten haben gesprochen, darüber, dass Kunst ist am Ende und Illusionen sind zerfallen und die Utopie ist tot und so weiter und so fort. Und die einfache Frage ist, wer hat das gesehen? Ja? Also tot, aber wann? Zerfallen, aber was ist übrig geblieben? Ja? Und man hat diese Utopie nie gesehen, ja? Deswegen kann man auch nicht gesehen haben, wie sie tot umgefallen ist oder ja, was ist das hier überhaupt? Man kann darüber reden und dieses Reden kann modisch sein. Ja, also wenn man das so formuliert, dann ist es okay. Ja. Aber man kann darüber reden, oder nicht. Ja. Das ist keine Beziehung. Und sicherlich, wir sind in diesem Sinne unsterblich. Wir sind in diesem Sinne unsterblich, und das ist auch nicht zu lösen, weil wir ständig über Dinge sprechen und dem auch nicht entgehen können, für die wir nur dann zuständig sein können, wenn wir unsterblich sind. Auch wenn zum Beispiel, ich habe das auch zu zählen, fast jeder zweite Taxifahrer, der mich irgendwie fährt, sagt, dass das Erleben ist scheiße. Und kommst du eine Scheiße raus, etwas in den Mist geraten. Das ist eine Aussage über den Sinn des Seins in seinem Ganzen. Das ist eine Aussage, die ein Unsterblicher treffen kann. Und er trifft diese Aussage. Warum? Im vollen Bewusstsein seiner Unsterblichkeit, ja, und Fähigkeit, die Welt im Ganzen in einem Satz zu erfassen. Das ist der Punkt. Und auf diese Fähigkeit können wir nicht verzichten. Ja. Wie können wir reden, so, dass wir diese sogenannte Generalisierung, ja, man sagt darüber Generalisierung. Aber was heißt Generalisierung? Heißt das, dass man einiges erfahren hat, daraus Schlüsse gezogen hat und dann das generalisiert hat, also induktive Methode? Dieser Taxifahrer ganz bestimmt verfährt nicht so. Weil wenn man ihn fragen würde, wie ist seine Erfahrungen, dann sind die meisten Erfahrungen wahrscheinlich ganz nett. Ich meine, die meisten Gäste waren relativ freundlich und haben Tipps gegeben und vielleicht in der Familie hat er Schwierigkeiten, aber auch keine so großen und so weiter. Das heißt, wenn er seine Erfahrungen analysiert, allgemein formuliert und dann generalisiert, dann wird auch daraus nicht rauskommen, dass die Welt ganz scheiße ist. Ja. In der Tat, wenn man ihn fragt, wie ist er zu diesem Schluss gekommen, bekommt man ganz genau die richtige und absolut metaphysische Antwort. Nämlich, wenn man Fernseher einschaltet, dann hört man immer, dass das alles zum Guten geht. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, man beginnt mit dem Allgemeinen und endet mit dem Allgemeinen. Ja. Seine Entgegnung oder seine Meinung, dass die Welt sich nicht zum Guten entwickelt, weil die Welt nicht gut ist, entsteht nicht aus einer Erfahrung, sondern ist polemisch, dämonisch sozusagen, polemisch, teuflisch, zugespitzt gegen die sozusagen göttliche Meinung des Fernsehens, dass die Bundesrepublik einen Aufschwung, wenn nicht erst erlebt, dann in zwei Wochen erleben wird. Ja? Das, dem will er seine Unzufriedenheit mit dieser Einschätzung entgegenstellen. Beide Einschätzungen sind Einschätzungen der Unsterblichen. Einer spricht aus dem Fernsehen, anderer spricht aus seiner Seele. Aber sie führen ein Gespräch grundsätzlich jenseits jeder Erfahrung. Na gut, dann sagt man, sagen die Politiker, gehen wir down to earth, ja? Verlassen wir das Ungefähre. Sehen Sie präzise, sagen Sie, wo sehen Sie die Gründe für den Anschwung? Oder warum sind Sie so pessimistisch? Ja, wie können Sie das beweisen? Und dann kommt bei Talkshows immer so eine große Pause. Und jemand sagt, ja, das ist doch unmöglich, weil die Medien nur lügen. Oder kann man richtige Zeichen überhaupt nicht erkennen. Das heißt, man kommt aus diesen allgemeinen Verallgemeinerungen oder diese Feststellungen physischer Art gar nicht raus. Wir können nicht anders denken und uns artikulieren, als in einem gewissen Gespräch, das von Anfang an sich ansetzt auf der Ebene des Universalen, auf der Ebene der universalen Weltbetrachtung. Und auf dieser Ebene der universellen Weltbetrachtung einfach weitergeführt wird. Wir wissen durch die Medien, durch die Globalisierung, was die Welt ist. Wir wissen das ganz gut. Wir haben einen Überblick. Wir haben nur den Überblick, ja, gewissermaßen. Ja. In Details und praktisch haben wir sicherlich keine Ahnung. Ja. Aber den großen göttlichen Überblick haben wir schon. Ja. Wir wissen, wie die Welt insgesamt aussieht, mit der Erde und Kosmos und verschiedenen Staaten und Blöcke und Politik und so. Das ist uns alles klar. Und zwar von Anfang an.
Ich glaube, uns ist es überhaupt nicht klar.
doch, das wissen wir. Das wissen wir. Schon einmal die Aussage, es ist uns nicht klar. Setzt voraus, dass wir wissen, worüber wir reden. Ja. Der Punkt ist, dass wir, ja, der Punkt ist, das Geheimnis des ganzen Gesprächs, das Geheimnis, das wirklich nicht durchdacht ist. Es ist wirklich so, wir sind ein blinder Punkt. Die Physik ist nicht erledigt, aber es ist ein blinder Punkt. Es ist die Frage, woher kommt das Ganze her? Das fragt einmal Descartes, ja, an einer Stelle, ja, in Meditationen und bricht das dann wieder. Er sagt, na gut, Gott, ja, und so. Aber warum reden wir überhaupt über Gott? Ja? Wo kommt die Idee selbst her? Ja? Warum ist sie da? Das ist wirklich, ja, warum gibt es diese Überblick? Warum wissen wir das? Und wenn wir uns in die Vergangenheit bewegen, dann müssen wir feststellen, dass es immer so der Fall war. Ja? Man wusste immer, man hatte immer einen totalen Überblick. Ja, man wusste immer, dass die Erde flach ist und auf dem Elefanten von Elefanten getragen wird und der Elefant steht auf der Schildkröte und so weiter. Also im Großen und Ganzen wusste man immer, wie es so ganz im Ganzen aussieht. Ja, in Details gab es ja Streitigkeiten, Aber den Überblick hatte man immer.
Das ist schon so ein Ekstase- und Lustphänomen, oder? Dass man, also, was sozusagen ständig produziert wird, wenn man denkt, ah, jetzt habe ich alles verstanden, jetzt ist die Welt wirklich scheiße. Und dann bekommt man zum Lust. Und was hat man wirklich verstanden? Was hat man wirklich gesehen? Fernsehbilder? Oder?
Man hat Fernsehbilder gesehen. Ja gut, aber Fernsehbilder, es ist einfach so, dass wir in unserer Kultur ständig mit diesen Aussagen konfrontiert sind. Ja, wir können unsere Kultur ohne diesen globalen Überblick nicht denken. Ja? Wir sind sozusagen immer in der Nähe und müssen im Feld eines Überblicks denken. Ja? Wir können uns nicht entziehen dieser Kraft, Anziehungskraft. Ja? Wir sind immer hineingeboren in eine Kultur, wo die Leute in dieser Kultur alles über die Welt wissen oder das meiste. Ja, sie wissen, dass die Welt scheiße ist, dass der Erde rund ist, dass der Mensch sozusagen geboren wird und stirbt, ja, dass der Gott existiert oder nicht existiert. Also dieses Grundwissen, ja, ist von Anfang an vorgegeben, ja, und hat eine unglaubliche Anziehungskraft und unglaubliche Macht über die eigene Imagination, die man nicht entziehen kann. Also man kann nur damit spielen, ja, und sagen, nee, vielleicht ist es ein Matrix, ja, schlecht. Gibt es tatsächlich eine Schildkröte, die irgendwo im Ozean schwimmt und diese ganze Matrix produziert oder was auch immer. Aber dadurch, dass man damit spielt, steigert man nur diesen Anspruch auf das Totale. Diese Vorstellung, dass man mit Fakten beginnt und sie dann generalisiert, das ist eine am meisten unrealistische Hypothese. Also, sowas gibt es ja nicht. Man beginnt immer beim Allgemeinen. Wenn man das Allgemeine, man kommt nie mehr raus. Das muss man einfach als eine Bedingung akzeptieren und realistisch sehen, dass alle Versuche auch sehr elegant und so tiefsinnig, wie der da unternimmt, ihn aus dieser Allgemeinheiten nicht hinausführen. Ja, das hat am Ende seines Lebens Wittgenstein feststellen müssen. Ja. Dass man, wie gesagt, verhext ist. Ja. Man ist verhext. Immer wenn man denkt, dass man sich sozusagen entledigt hat, diesen Überblick, den großen Überblick, man gerät in den anderen. Man ist verfickt. Man ist sozusagen, man lebt und denkt in einer phantasmatischen Welt, nicht in einer realen.
Aber liegt es daran, ist es ein zeitliches Phänomen, so wie bei Heidegger dieses sich vorwegsehen oder was? Erst so ein Effekt irgendwie da ist, den man abschalten muss und.
Ja, aber man kann, ja, sehen Sie, das Problem ist nicht, wie man sich verhält zu diesen Tatsachen. Das Problem ist, dass diese Tatsache ist da und man ist gezwungen, sich zu ihr zu verhalten. Weil es gibt diese merkwürdige Vorstellung, dass das nicht der Fall ist, ja? Dass der Mensch sozusagen determiniert ist durch seine Interessen, sei es praktische Interessen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine falsche Analyse. Ich glaube, dass der Mensch ist weitgehend unsterblicher und als weitgehend unsterblicher ist einfach nicht in der Lage, sich von der Frage zu retten, die aus diesem Status der Unsterblichen sich ergeben. Also die Fragen, wie das Ganze aussieht.
Aber warum bin ich denn an meiner Teilhabe, an diese Allgemeinheiten irgendwie unsterblich? Ich weiß ja nicht, ob diese Allgemeinheiten oder diese Generalisierung irgendwann endet. Das kann ich ja auch nicht sagen.
Ja, eben, deswegen sind sie unsterblich. die haben nirgendwo angefangen, sie enden nirgendwo. Sie sind einfach da. Sie bilden eine Landschaft, in der wir uns bewegen. Und das ist eine Landschaft des Paradieses und der Hölle und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine andere Landschaft als die für das empirische Ich. Ja? Es gibt diesen Bruch, ja? Es gibt diese zweite Landschaft, ja? Eine Landschaft der Überblicke, wo ich auf einen Hügel gehe und sehe, und das ist ein Meer von Scheiße. Und dann gehe ich ja weiter und ich sehe, das ist ein verklärter, sozusagen Versprechung der Weltrettung, ja, durch Christus. Ja, und so. Ja, das ist so eine Wanderung durch diese Perspektiven. Und irgendwo in dieser Landschaft sind wir immer da, anzutreffen. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie aus dieser Landschaft verschwinden können und sagen können, nein, das interessiert mich nur für sozusagen das Abendessen. Das geht auch nicht. Das ist dann langweilig, ne? Das ist ja wie Heidegger das beschreibt und entdecken sozusagen das ewige Ich.
Aber deshalb ist es schon halt ein Phänomen der Lust, oder? Also ich meine, man kann auch einfach zu Hause bleiben. Und
ja, aber es ist nicht ein Ergebnis. Es ist ein Phänomen der Lust, aber nicht ein Ergebnis. Es ist nicht so, dass man durch sozusagen Askese, also man Lust, ja, dann denkt man, ja gut, wenn man Lust unterbindet, unterbindet man diese Vision. Sozusagen, ja. Aber es ist nicht so, Lust ist nur eine Art Verhältnis, das wir etablieren zu dieser Vision. Sie haben eine, ihre eigenen Kraft.
Aber es, also wenn es, kann man nicht sozusagen die Lust einfach verschieben? Also wenn, und die Lust umkehren und sozusagen so tun, als ob diese Lust, die man empfindet, also sozusagen die Lust zu einer Unlust machen, die auch eine Form von Lust ist und.
Ja, kann man alles machen, ja. Es ist nur alles Bewegungen innerhalb dieser Landschaft. Ja. Das, also meine Reaktion war auf die Frage, kann man sich mit der Physik entledigen? Man kann sich mit der Physik sehr unterschiedlich umgehen. Lustvoll oder unlustvoll, ja. Aber man kann sich nicht entledigen.
Ja, aber deshalb würde mich natürlich interessieren, inwiefern sozusagen, wenn man sich in dieser Dichotomie befindet, zwischen der Physik und Physik zum Beispiel, ob es tatsächlich dann genauso sinnvoll ist, zu sagen, gut, man kann sich mit der Physik nicht entledigen, aber das bedeutet doch nicht zwangsläufig, dass man sich deshalb auf diese Art und Weise der Physik entledigen kann. Dass man nicht sozusagen,
no.
Dass man sagt, alles ist metaphysisch und jeder
no.
Einzelne liegt immer, ist immer schon mal in einem.
Nein, das geht auch. Wir leben tatsächlich in dieser Spaltung.
Es gibt diese konstruktive
Schizophrenie. Es gibt ja. Wir leben in dieser Spaltung, die eben man versucht hat, als Doppelnatur Christi zu beschreiben. Wir leben in dieser Spaltung des Empirischen und des Teilen Ich. Ja. Und wir können das im Gespräch oder nicht im Gespräch, aber nicht ganz zur Deckung bringen. Einfach weil unser empirisches Ich ist tatsächlich induktiv. Man kann das rein mathematisch sehen. Ja? Das ist so eine Sache, die ganz formell verankert ist. Es gibt sozusagen zwischen Induktion und Deduktion, es gibt zwischen Mengenlehre und es ist ein Bruch. Man weiß es ja. Man kann sozusagen durch die Verallgemeinerung eben, ja, das heißt das induktive Wissen, der Überblick, das heißt Deduktion, niemals erreichen. Man fängt entweder bei Fakten an, sammelt sie und generalisiert, das ist der induktive Weg des empirischen Ichs, oder man beginnt mit einer These über das Ganze und leitet von dieser These einzelne Ereignisse ab, ja. So wie man sagt, die Welt ist scheiße und dass der Fahrgast mir auch jetzt Tipp nicht gegeben hat. Oder so. Ja, es ist nur logisch. Und diese allgemeine Wahrheit leicht abzulenken. Ja. Das ist das, was Hegel als nicht wahr, Konstruktion des Ereignisses nannte. Ja. Dass man sozusagen das Reale von abstrakt und deduktiv ableitet. Aber es gibt keine Mitte. Sie treffen sich nicht. Ja, es ist ein Bruch. Und beide Methoden sind grundsätzlich für andere. Das heißt, alles, was wir deduktiv ableiten, sieht völlig anders als das, was wir deduktiv generalisieren. Das kann man induktiv, das kann man mathematisch einfach beweisen, dass es der Fall ist. Es gibt keine sozusagen allgemeine Mathematik, es gibt entweder eine oder andere. Das ist genauso wie.
Was war mit der Mathematik nochmal?
Es gibt keine allgemeine Mathematik. Es gibt entweder induktive Ergebnisse oder es gibt deduktive Theoreme, Lerner-Theoreme und so weiter. Sie decken sich nicht. Genauso wie die Theorie, deduktive Theorie der Relativität sich nicht abdeckt mit der induktiven Quantentheorie. Es gibt keine physikalische Theorie, die beiden Theorien vereint, ja, und zwar auf strukturellen Ebene. Das ist nicht möglich. Deswegen Einstein hat die ganze Zeit versucht zu beweisen, dass die Quantenmechanik gar nicht existiert, ja, weil sie nicht abgeleitet werden kann vom deduktiven Verhalten. Er hat 30 Jahre dafür verwendet, konnte es nicht tun. Das hat ihn so paralysiert, dass es zu keinem Ergebnis ist. Das sind strukturelle Brüche in unserem Bewusstsein. Das muss man echt sagen. Und ich denke nicht, dass aus diesen Brüchen wir uns retten können. Auch aus
einer.
Ah?
Ist das Bewusstsein der Heilige Geist, wenn es sozusagen in unserem Bewusstsein
ja.
Brüche
treffen? Ja, es befindet uns, ja, wir leben in einem Bruch zwischen empirischen und transzendenten, empirischen und physischen und empirischen. Und überleben, weil wir im Bruch leben, durch ein Wunder. Ja. Dieser Wunder ist der Heilige Geist. Ja. Solange der Heilige Geist dabei ist, leben wir weiter. Wenn er uns verlässt, dann sterben wir. Weil Bruch ist so tief, ja, dass wir uns selbst diesen Bruch nicht überwinden können. Wir können nur sozusagen Intervention des Heiligen Geistes. Wir können auf jeden Fall nicht durch die Methode der Konstruktion der Lebenszeit. Das ist so ein schwaches Mittel.
Ich würde sagen, der Taxifahrer weiß, dass er eine Metapher benutzt, wenn er sagt, alles ist scheiße.
Ja, das ist der Punkt. Er denkt, es ist eine Metapher, es ist nicht. Ja. Deswegen ist er ein Taxifahrer und kein Philosoph. Wenn er gewusst hätte, dass es keine Metapher ist, ja, dann wäre er ein Philosoph. Weil der Philosoph ist eben derjenige, der versteht, dass es nicht bloß eine Metapher ist. Ja, damit beginnt die Philosophie eigentlich in der Polemik gegen die Poesie. Ja. Also Platon sagt, die Poeten erklären die Welt in der Metapher. Sie denken, das sind nur die Metaphern. Aber wie tun sie das eigentlich? Das reflektieren sie nicht. Also auf welche Weise diese Metapher benutzen? Was ist die Systematik dieser Metapher? Warum diese Metapher und nicht jene Metapher? Und an dem Augenblick, an dem ich diese Frage stelle, gerade ist eine philosophische Auseinandersetzung mit diesem universalen Blick.
Aber dann ist die Metaphysik sozusagen nur ein Phänomen in der Welt der Philosophen.
Ja, klar. Ja, klar. Nur, es ist sozusagen Phänomen als Thema, ja. Aber wir benutzen die Sprache philosophisch auch dann, wenn wir es nicht explizit wollen. Das ist das Problem, das sozusagen Wittgenstein umgebracht hat. Ja. Wittgenstein hat angefangen mit der Idee, dass wenn man ein normaler Mensch ist und die Sprache irgendwie normal benutzt, dann kommt man nicht zu diesen philosophischen, metaphysischen Verrücktreifen. Ja? Sie kommen von der Kultur her, sie kommen aus der philosophischen Tradition her, sie kommen von der Sie. Aber normaler Mensch, normal gesehen, deswegen spreche ich über Taxifahrer, normaler Mensch, normal gesehen, wenn er so eine Arbeit macht, normal, ja, und normale Sprache benutzt, kommt nie in diese Situation eines metaphysischen Satzes. Ja. Das ist aber nicht wahr. Und irgendwann hat er angesehen, dass es nicht wahr ist, und war durch diese total paralysiert auch wiederum. Ja. Und das Hanno gesagt, jetzt denke ich, dass die Sprache ist verhext. Und verhext bedeutet eben das ja, dass wenn man das alles anbaut und eliminiert und die Sprache ganz normal alltäglich benutzt, plötzlich kommen diese metaphysischen Sätze inmitten dieser Sprache selbst. Die merkt man nicht, ja, aber ein geübtes Auge eines Philosophen, ja, merkt das sofort.
Aber das ist auch, glaube ich, diese Drehung, die Wittgenstein macht, dass er dann sagt, gut, der Taxifahrer kann sagen, alles ist scheiße, die Welt ist scheiße, aber es ist gar nicht so schlimm, dass er es sagt, weil er es sowieso nicht ernst meint. Und das unterscheidet ihn sozusagen vom Philosophen, der ständig glaubt irgendwie.
Ja, aber was kann ich...
Er freut sich einfach, er sagt, die Welt ist scheiße und freut
ja.
sich daran.
Ja. Naja.
Und der weiß ganz genau, das, was scheiße
nein,
ist.
Nein, so einfach ist das nicht. Die Sache ist die, dass in der Zeit, als in der Zeit von Traktatus, ja, würde Wittgenstein sagen, dass die Welt des Taxifahrers unterscheidet sich von der Welt des Verliebten. Ja? Und er benutzt also andere Konstruktionen, um diese Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Welten zu zeigen. Ja? Das heißt, diese Welt des Scheiße ist sozusagen Markierung. Die seine Welt unterscheidet von anderen Welten. Seine Welt sieht so aus im Unterschied zu anderen Welten. Ja? Das wäre die Situation von Traktatus, das ist so eine Marke. Ja? Aber schon im zweiten Gang, ja, kommt diese Welt in Bewegung, es entsteht eine gemeinsame Welt. Eine gemeinsame Welt der Familienähnlichkeiten, der freien Bewegung und so weiter und so fort, sie sind nicht mehr so isoliert. Und dann hofft er, dass diese Sätze gar verschwinden. Ja? Auch als Metapher verschwinden. Ja? Weil wo müssen sie überhaupt da auftauchen? Ja, das Problem ist, wo der Ort für diese Sätze. Was wird dadurch markiert? Ja, die Sprache ist instrumental. Aber was ist das, eine Operation, die so etwas erfordert überhaupt? Ja? Welche Ebene? Und aber er muss mit der Realität rechnen, dass man ständig diesen Überblick beschwört. Man ständig sagt etwas über das Ganze. In einer oder anderen Form, explizit oder implizit. Und ich würde behaupten, dass dieser sich über Ganze zu äußern, soll man nicht erklären. Weil indem man beginnt, das zu erklären, macht man nur weitere Aussagen. Allgemeiner Art. Ja. Sondern man muss damit einfach abfinden.
Es gibt also auch keinen privilegierten Ort für das Metaphysische, also das philosophische Seminar oder die Kirche oder der Bauer in einem Bauernstuhl.
Nein, es gibt keinen. Es ist, man kann sagen, dass so wie wir über die Mode gesprochen haben, ja, dass die Mode ist ein Ort, an dem die Frau als Naturwesen und die Frau als Kulturwesen sozusagen zusammengebracht werden. Ja. Das ist so ein Ort eines merkwürdigen und schwierigen Kompromisses zwischen diesen zwei Bestimmungen der Frau. Ja. Und so kann man sagen, dass was wir Dichtung nennen, was wir Philosophie nennen, was wir das und das und das nennen. Es ist in der Tat, kann interpretiert werden als Ort, an dem wir metaphysische und physische sozusagen zu einem Ausgleich, zu einem unstabilen, so wie die Mode unstabil ist, zu einem unstabilen Ausgleich bringen. fast so wie die Mode generell. Und deswegen gibt es ja philosophische Moden. Ja. Fast würde ich sagen, dass das, was wir Diskurs nennen, und Diskurs ist ja auch modisch, ja, wie die Babylon sagen, es handelt sich um einen ständig fließenden Ausgleich zwischen den Naturbestimmungen und in dem Fall ist es empirische Sicht und metaphysische Bestimmungen. Ständig suchen wir nach diesem Ausgleich und die Arten dieser Ausgleich ändern sich ständig. In der Zahl. Sind Umstände. Wir können nicht diesen Prozess stabilisieren.
Aber sozusagen diese Topologie verschiedener Orte oder Orte sind doch, ja. Könnte man in dieser Perspektive ja dann doch sagen, dass die quasi so, ja, so Zwangsmaschinen der Reinigung sind. Also dass man einen gewissen Ort sozusagen sehr viel stärker nahegelegt bekommt, mit einem auratischen Effekt zum Beispiel. Oder ja, also mit.
Ja, das gibt es ja. Ja, das ist sicherlich wahr. Aber man muss ja auch sehen, dass diese Aura, diese Mana, ist auch involviert in Austauschprozesse. Ja? Das heißt, dieser Ort, wo Heidegger gelebt hat, wenn Sie das meinen, das war heiliger Ort für 50 Jahre. Dann wurde zum totalen Kitsch, ja. Und jetzt wird er als Kitsch wieder salonfähig. Und ja, das sind alles diese Prozesse. Irgendwann wollen Studenten raus aus den Seminarräumen, auf der Straße die Wahrheit suchen. Und dann will er nicht, ja. Das ist alles Austausch, ja. Das ist alles wandelbar. Ich denke, dass wir, wenn wir ernsthaft, also nicht philosophisch in dem Fall, aber ernsthaft mit der Frage beschäftigen wollen, dann ist die Philosophie tatsächlich und ein Phänomen der Mode und Roland Barthes als eine weibliche Mode und Verhältnis zur weiblichen oder zur weiblichen Körper analysiert hat, nicht weit davon entfernt hat, jedes kulturelle Phänomen sozusagen tatsächlich zu beschreiben, dass wir ständig in diesem Wechsel sind, in diesem Kreis, weil der Mode ist auch Kreis, der ständige Neubewertung der alten Mode, ja, neu einbezogen wird. Das, was man gestern getragen hat, darf man heute nicht tragen, aber vorgestern kann man wieder tragen. Und so etwas.
Foucault macht das für ihn, oder?
Ja, Foucault. Das ist diese ständige Aushandeln zu jedem, was ist hier und jetzt tragbar. Und so können wir sagen, was ist hier und jetzt sprachbar, ja, aussprechbar, was ist hier und jetzt diskursfähig und was ist kunstfähig, was ist hier und jetzt nicht kunstfähig ist, das ist diese Bestimmung des Zustands, des Verhältnisses zwischen Physik und Metaphysik, wenn man will. Ja. Die Diagnose ist die Diagnose in diskursiven Mode, in künstlerischen Mode, letztendlich, ja, wenn man das ganz so
konsequent. Aber es ist ein Agamben zu sagen, wir sind in dieser irgendwie unruhigen Ausnahmezustand, in dem wir nicht unterscheiden, die unterscheiden zwischen Natur und Metaphysik zum Beispiel. Genau diese Situation der Unterscheidbarkeit ist so unruhig, dass gewisse Orte eingerichtet werden, die extrem gewaltsam versuchen, diese Unterscheidung zu treffen, wie zum Beispiel das Lager, in dem dann auf einmal auf der einen Seite so etwas liegt wie ein nacktes Leben und auf der anderen Seite ein totale Souveränität, also ein absolutes Recht. Und das ist sozusagen, das ist so ein, ja, die Reaktion des Rechts irgendwie gefährlich und so weiter. Weil wir uns konstruktiv in dieser Lage befinden.
Ja, aber das ist die gleiche Struktur wie Taxifahrer, der sagt, alles ist scheiße. Ja. Und diese Taxifahrt, wo tatsächlich man in Stau steckt, so weit ist wirklich scheiße. Ja? Und das alles sozusagen, das ist der Punkt, wo Physik und Metaphysik sich trifft. Ja? So ist das Guantanamo oder was auch immer. Ja? Das heißt, die Mode, es ist wiederum die Frage der Mode. Ja? Also wo trifft sich weibliche Körper mit kulturellen Codes? Ja? Und dann, wie trifft sich der Körper der Menschheit mit seinen Interessen mit den philosophischen Diskursen? Ja? Und wenn wir sagen, das ist Guantanamo, ja? Sagt Agamemnon, ja? Das ist Guantanamo, ist das, was man heute trägt. Ja? Und heute trägt Guantanamo einen Ausnahmezustand. Ja? Man macht Ausstellungen zu Ausnahmezustand, Symposien zu Ausnahmezustand, weil ist das, wo der Himmel und Erde, Physik und Metaphysik heute sich treffen. Ja? Aber morgen treffen sie sich woanders. Ja? Vielleicht so eben bei Taxifahrt oder bei Abendessen. Ja, wer weiß. Ja? Es ist ein Treffen zwischen Himmel und Erde heute. Ja, heute haben sie eine Vereinbarung, eine Verabredung. Ja? Aber diese Verabredung gilt nicht ewig. Es ist keine ewige Ehe, es ist kein Versprechen einer messianischen Zukunft. Das ist alles nicht der Fall. Es ist nur heute so passiert. Wir müssen sehr konsequent denken. Ja, bald. Wir müssen sehr konsequent denken, die Kontingenz das Verhältnis zwischen Physik und Metaphysik unterworfen ist. Ja? Die Kontingenz der Mode, die Kontingenz der Zeitgeist und so weiter. Die beiden sind sozusagen immer da. Sowohl die Physik ist immer da, wie auch die Metaphysik ist immer da. Aber ihr Zusammentreffen, Orte, in denen sie treffen, die sie ansprechen, Formen, in denen sie treffen und so weiter, sind extrem kontingent und fließend. Und man kann keine Theorie von diesem, sei es dekonstruktive Theorie, sei es platonische Theorie, sei es dekonstruktive Theorie, von diesem Treffen herstellen. Ja. Man kann sozusagen keine Kontrolle über diese Szene, diese Verabredung zwischen Metaphysik und Physik bestimmen. Wir sind keine Regisseure dieses Treffens. Ja. Wir treffen uns auch, ja, aber wir können das nicht regissieren.
Das würde er ganz sicherlich genauso sagen, aber er sagt halt, dass trotzdem sozusagen die Lager einrichten, Orte der Notwendigkeit schaffen wollen. Also das ist genau die sind, die mit der Kontingenz nicht zurechtkommen und deshalb solche Zwangssysteme, also Zwangsorte aufbauen, gerade als Reaktion auf die.
Ja gut, aber diese Orte, die Frage ist, wie vergänglich sie sind. Ja, Guantanamo ist amerikanische Base auf einem kubinischen Territorium, wo arabische Terroristen... Ja, das ist so ein heiliger Ort, ja, okay. Aber in 2 Jahren, ja, und so. Und so geht es weiter und weiter. Da wird es ein Gefängnis oder kein Gefängnis für das andere. Und dann muss man sozusagen, wie Abu Ghraib Gefängnis, ja, muss dann radikale avantgardistische Filme der 60er Jahre wieder drehen, ja, damit der Ort, damit der Ort wieder ein bisschen lebendiger wird, ja, so transgressive Geschichte. Ja. Okay, jetzt muss ich allerdings verschwinden. Weil ich eben noch eine Verabredung habe mit 2 Studenten, die sagen, sie wollen einen älteren Herrn für ihren Film filmen. Und so etwas altmodisch aussehend. Und sie meinen, ich passe ganz gut zu dieser Beschreibung. Deswegen habe ich.